Mumonkan Nummer 40. Isam stößt einen Wasserkrug um. Als Isan Osho bei Yakujo war, war Tenso, das heißt erster Koch des Klosters. Yakujo wollte einen Meister für den Berg Taiyi wählen. Und er rief deswegen alle Mönche zusammen und sagte, dass derjenige ausgewählt würde, der seine Frage in hervorragender Weise beantworten könne. Dann nahm er einen Wasserkrug, stellte ihn auf den Boden und sagte, ihr könnt das nicht einen Wasserkrug nennen. Wie nennt ihr es dann? Der oberste Mönch sagte, man kann es nicht einen Baumstumpf nennen. Yakujo fragte Isan nach seiner Meinung. Isan stieß den Wasserkrug mit dem Fuß um und ging weg. Yakujo lachte und sagte, der erste Mönch hat verloren. Und Isan wurde zum Gründer des neuen Klosters. Momons Kommentar. Isan entfaltete großen Geist bei dieser Tat. Aber er konnte sich nicht von Yakujos Rockzipfel lösen. Er wählte die schwerere Aufgabe anstelle der leichteren. Warum tat er das wohl? Er nahm sein Stirnband ab, um das eiserne Joch zu tragen. Mumons Gedicht. Er wirft Bambusschüssel und Schöpfkelle fort. Er macht einen wundervollen Stoß und gießt alles aus. Yakujos Barrieren kann sein Fortschreiten nicht hindern. Auf seiner Zehenspitze kommen 1000 Buddhas. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Eine merkwürdige Geschichte. Es wird ein Meister für ein neues Kloster gesucht. Und das Auswahlkriterium ist, dass man einen Wasserkrug auf den Boden stellt und fragt, wie nennt ihr das? Die Geschichte hat ein bisschen Ähnlichkeit zu der Geschichte von Huineng. Als der fünfte Patriarch einen Nachfolger sucht, verlangt er von seinen Mönchen, dass sie einen Vers schreiben, der ihre Erkenntnis ausdrückt. Und auch das hier ist eine Aufforderung an die Mönche, den Grad ihrer Verwirklichung zu zeigen. Wenn man das so hört, fragt man sich, warum haben die das gemacht? Wieso macht man so komische Wettbewerbe? Ist das nicht total unbuddhistisch? Und andersrum, wieso stellt sich jemand hin und schreibt so einen Vers auf? Fall von Huineng, der auch der erste Mönch oder der von dem eigentlich alle davon ausgehen, dass er der Nachfolger des fünften Patriarchen wird, und auf der anderen Seite Huineng, beide schreiben diese Gedichte. Interessanterweise alle anderen tun nichts und lassen die beiden das unter sich ausmachen. Warum machen die das? Die Meister, die Patriarchen, warum verlangen sie das von ihren Schülern? Und warum machen diese Schüler das? Auch die Geschichte von Rinzai ist ähnlich. Rinzai kommt ins Kloster und macht einfach das, was angesagt ist, sonst nichts. Und er geht auch nie zum Doktor. Nie. Er muss da hingeschubst werden, wie man zum Doktor. Und er weiß nicht, was er da soll. Was soll er da dann fragen? Was soll ich beim Doktor? Es geht ja einfach nur darum, das zu tun, was hier angesagt ist. Das ist das, was Rinzai glaubt. Und der erste Mönch in Rinzai, beziehungsweise in Obakus Kloster, drängt ihn dann eben dazu, doch hinzugehen. Geh hin und frag ihn. Nach der Buddha-Natur. Oder warum Bodhidharma aus dem Westen kam, stellt ihm eben so eine Frage. Und jedes Mal, wenn er diese Frage stellt, bekommt er von Obaku Prügel. Wenn man Zen übt und wenn man anfängt mit Zen, dann lässt man bewusst bestimmte Dinge erstmal hinter sich. Es hängt damit zusammen, wie wir unseren Weg erleben und wie wir die Welt sehen und was wir als die Ursache unserer Probleme auffassen. Der Hinayana-Weg beginnt damit, dass ich mich von der Welt zurückziehe. Dass ich die Dinge, die mir Schwierigkeiten bereiten könnten, Anhaftungen bereiten könnten, dass ich die bewusst hinter mir lasse. Deswegen gehe ich in ein Vihara, in ein Waldkloster, oder ich ziehe mich zurück in die Einsamkeit. Ich lasse das zurück, woran ich haften könnte. Damit beginnt der Hinayana-Weg. Damit beginnt auch der Zen-Weg. Ich versuche, die Dinge, die mich ablenken könnten, die mich verwirren könnten, die Anhaftungen in mir erzeugen, erstmal auszublenden. Und genauso wie im Hinayana beginnt der Zen-Weg damit, dass ich in ein Kloster gehe, zumindest damals, und erstmal nur übe, das zu tun, was da angesagt ist, und mich um nichts anderes zu kümmern. Und wahrscheinlich, ähnlich wie beim Hinayana-Weg, erstmal damit zu arbeiten, dass ich Anhaftungen aus meinem Geist entferne. Und zwar dadurch, dass ich sie temporär nicht zulasse. Wenn wir hier ein Rohatsu machen, dann ist das ein bisschen so, wie in ein Kloster gehen. Für eine kurze Zeit, nur für eine Woche. Aber wir blenden Dinge aus, die uns ablenken könnten. Deswegen machen wir so eine formale Übung. Deswegen ist es wichtig, dass man während des Sessions nicht redet. Deswegen sollte man während des Sessions das Gebäude nicht verlassen, nichts lesen, Nicht nach Mails gucken, nicht telefonieren und so weiter und so fort. Einfach nur, um diese äußeren Einflüsse zurückzudrängen. Wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, stellt man fest, dass es tatsächlich erstmal wirkt. Und wenn man ein sehr intensives Session hat, was vielleicht auch schmerzhaft und anstrengend ist, dann stellt man fest, dass die ganzen materiellen Verhaftungen, die mich normalerweise umtreiben, weg sind. Oder dass ich 3 Tage lang auf dem Session so mit meinen Schmerzen und meiner Müdigkeit und sonst was beschäftigt war, dass diese Sachen nicht da waren, dass die komplett weg waren. Überhaupt nicht da. Und das ist eine interessante Erfahrung, weil sie für uns neu ist. Normalerweise haben wir ein Modell von unserem Geist, das davon ausgeht, dass es da so bestimmte Strukturen gibt, die sind in meinem Geist. Und die sind einfach immer da. Die bestimmen mich. Das bin ich. Ich verhalte mich so und so. Ich leide unter diesen und jenen Anhaftungen, Angewohnheiten, Sachen, die mir beigebracht wurden, und die sind halt immer da. Auf einem Session kann ich die Erfahrung machen, dass das nicht so ist. Und ich kann sie sehr intensiv machen. Ich komme nach 3 Tagen mit Schmerz beschäftigt sein oder 3 Tagen Samadhi, was fast aufs Gleiche hinausläuft, tauche ich auf und stelle fest, ich habe wirklich diese 3 Tage nicht an diese Probleme gedacht. Sie waren überhaupt nicht da. Waren vollkommen weg. Spielten keine Rolle. Das gibt uns erstmals das Gefühl, dass diese Dinge, an denen wir haften, um die wir uns die ganze Zeit drehen, um die unser Denken kreist, unwirklich sind. Und gleichzeitig, was für eine Erleichterung es ist, wenn sie mal weg sind. Und vielleicht auch die Erkenntnis, was das für eine Riesenarbeit ist, in meinem Alltag mich um Dinge zu kümmern, die vollkommen unwichtig sind, die mich nicht glücklich machen. Wo ich glücklich werde, wenn ich von ihnen befreit bin. Und dass ich das trotzdem Tag ein, Tag aus in meinem Alltag mache. Mich damit beschäftigen, meine Position dazu versuchen zu stabilisieren zu irgendwelchen Situationen, meine Ansichten wichtig nehmen, meine Ansichten verteidigen, meine Pläne verwirklichen. Einfach weil im Alltag das Denken ist, dass das der Weg ist, die Welt unter Kontrolle zu kriegen, und wenn ich die Welt unter Kontrolle habe, bin ich glücklich. Der Weg der Negation im Kloster, im Hinayana, im Zen-Kloster am Anfang, bedeutet, dass ich mich bewusst davon abwende. Und dass ich wirklich sage, ich will damit jetzt nichts zu tun haben. Es verwirrt mich. Das erschafft Leiden. Ich brauche das jetzt nicht. Und wie ich eben sagte, ich kann auf diese Art und Weise wichtige Erfahrungen machen, die die Grundlage sind für anderes. Aber wenn ich bei dieser Sichtweise stehen bleibe, dann habe ich mir eigentlich nur eine andere Karriere gesucht. Ich hatte vorher meine weltliche Karriere, von der ich vollkommen absorbiert war. eine weltliche Position. Und die habe ich jetzt vertauscht gegen eine heilige Karriere. Ich habe eigentlich nur einen Knast gegen einen anderen getauscht. Denn auch das erlebt man, wenn man nicht nur das erste Session gemacht hat, sondern mehrere. Man stellt fest, dass das eigentlich immer wieder passiert. Das heißt, ich gehe in ein Session rein und ich begegne meinen ganzen Anhaftungen. Alles das, was ich in den letzten Wochen und Monaten angerichtet habe, in der Welt, in meinem Geist, was letztendlich kein Unterschied ist, taucht dann auf. All meine Anhaftungen nehme ich dann deutlich wahr. Und das Session beginnt damit, dass mir das sehr bewusst wird, dass mich das rumtreibt, dass ich mir Gedanken darüber mache, warum mich das immer noch rumtreibt, weil ich hatte ja eigentlich schon mal mitgekriegt, dass das nicht wichtig ist und wollte mich ja davon trennen. Und dass ich es einfach nicht unter Kontrolle kriege, so wie ich das gerne hätte. Mein rationaler Geist hat ja auch irgendeine Art und Weise erkannt, dass es nichts bringt, mich damit zu beschäftigen, diese Dinge festzuhalten oder mit mir darüber einen Monolog zu führen. Aber mein rationaler Geist, stellen wir fest, ist relativ schwach in der Situation. Egal, was ich rational verstanden habe, ich tue es immer noch. Ich bin immer noch mit diesen Anhaftungen beschäftigt. Und es dauert eine Zeit, bis sich das wieder ein bisschen beruhigt. Bei einem Wochenend-Session wird es schon schwierig. Bei einem Wochen-Session geht's. Das heißt, ich mache erneut die Erfahrung, wenn ich diese Dinge weglasse, wenn ich mich überhaupt nicht auf sie einlasse, wenn ich sie ignoriere, haben sie keine Kontrolle mehr über mich. Aber um dahin zu kommen, brauche ich wieder einige Tage. Hinzu kommt, dass wenn ich mehrere Sessions gemacht habe, wenn es nicht mein erstes Bohatsu ist, nicht mein erstes Wochen-Session, dass ich leider nicht mehr so leide wie am Anfang, nicht mehr so viele Schmerzen habe unter Umständen und deswegen nicht diese Energie habe, mich davon zu trennen. Es geht bei Sessions nicht darum, Schmerzen zu suchen, aber Schmerzen können wirklich eine große Hilfe sein, denn Schmerzen sind ein automatischer Fokus meiner Aufmerksamkeit. Wenn ich wirklich mit Schmerzen zu kämpfen habe, dann fällt es mir wirklich sehr schwer, Energie noch für etwas anderes aufzubringen. Dann muss ich wirklich mich darum bemühen, wach zu bleiben und konzentriert zu sein und irgendwie diese Runde durchzustehen. Wenn diese Schmerzen schwächer werden, kommt mein Geist mit der Situation scheinbar besser klar. Ich brauche mich nicht mehr auf meinen Schmerz zu konzentrieren. Aber ich habe eben auch kein Stimulanz für meine Konzentration. Ich kann dann auch auf einem Session eine ganze Zeit lang rumsitzen und einfach sagen, ich halte das schon durch. Es wird anstrengend. Ich kann mir von Zeit zu Zeit vorstellen, es könnte jetzt auch mal vorbei sein, ziemlich lange in dieser Sitzrunde. Aber weil ich das schon gemacht habe, ist es nicht so schlimm. Ich werde das schon irgendwie durchhalten. Und was man noch machen kann, was der Geist auch tut, ist, wenn es hier nicht schön ist, gehe ich woanders hin. Das heißt, mein Geist fängt an, mir alle möglichen Geschichten zu erzählen, was ich machen könnte nach dem Session. Oder er erzählt mir sehr schlaue Geschichten, sehr, sehr schlaue Erkenntnisse. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Und dann kann ich mich Stunden und Runden lang mit irgendeinem abstrakten Zeugs beschäftigen und irgendeine Logik finden, die total wichtig ist. Ein Gedanke, den ich festhaben muss, muss ich eigentlich sogar aufschreiben, weil es so wichtig ist. Und auch das ist einfach ein Weg, mich aus meinem jetzigen Erleben herauszudrängen. Ein Grund, warum man auch sehr schnell müde wird, ist auch eben das. Der Müdigkeit nachgeben bedeutet, die wunderbare Chance zu nutzen, aus der Wahrnehmung meiner selbst rauszufallen und in einem Dämmerzustand durch die trübe Welt meines Geistes zu schweben. Kann man machen. Kann man auch nicht immer vermeiden. Aber wenn man das macht, verschwendet man eigentlich seine Zeit. Die Idee, die man entwickelt, wenn man das alles nicht macht, wenn man wirklich die ganze Zeit Samadhi übt, hellwach. Die Idee dahinter ist, ob ich es weiß oder nicht, meistens, dass ich versuche, etwas außerhalb von mir zu erreichen. Mu ist eine tolle Übung, wenn ich sie richtig verstehe. Wenn ich Mu benutze, um eine andere Welt zu erreichen, einen anderen Zustand zu erreichen oder jemand anders zu werden, dann mache ich eigentlich genau das Gegenteil dessen, wofür die Mu-Übung gut ist. Wenn ich mir unter absolutem Samadhi ein Bild gemacht habe, was anzustreben ist, ein Bild wie ein goldener Buddha, ein besonderer Zustand, den ich erreichen muss, und dass es eigentlich darum geht, immer in diesem Zustand zu verbleiben, dann habe ich mir einen weiteren Knast gebaut. Der alte Knast sind meine ganz normalen Anhaftungen im Alltag. Die habe ich dann irgendwie abgebaut. Und was das für ein Knast ist, das merkt man als erstes, wenn man das erreicht hat, wenn man einen tiefen Samadhi-Zustand über einige Tage erreicht hat, zum Beispiel bei einem Rohatso, und das Rohatso geht zu Ende. Und dann muss man zum Beispiel einkaufen gehen oder sowas, ist raus in die Welt, die böse Welt, die laut ist, die Leute sind laut, die Leute haben keine schwarzen Klamotten an, sind ganz offensichtlich nicht im Samadhi, sondern schreien sich gegenseitig an, sehr verwirrt. Gehen die mit ihrem Geist um und färbt das nicht auf mich ab. Also versucht man so eine Schutzglocke um sich zu bauen, mental. Man hält die Augen ganz gerade vor sich, guckt nicht nach links und nach rechts und versucht das alles zu ignorieren und sich von dieser Welt zu trennen. Diese Schutzglocke ist der Knast. Wenn ich versuche, bei einem Session etwas mitzunehmen für mich, was ich dann da draußen aufrechterhalten kann, dann ist das der Knast. Dann sperre ich mich wieder ein. Das ist so ein anderer Knast als der, mit dem ich reingekommen bin. Aber es ist eigentlich genau das gleiche Gefühl. Es ist ein leidhaftes Gefühl, wenn jemand mir meinen Samadhi wegnimmt, den ich mir so lange erkämpft habe. Und es beschränkt mich. Ich kann nicht frei handeln. Ich bin eigentlich total unfrei. Ich laufe rum wie in der normalen Welt, wie ein Roboter. Und für uns als Laien, die wir so üben, wie wir üben, ist das zum Glück gar nicht so schwer, weil wir das immer wieder erleben. Wir verschwinden zwischenzeitlich immer wieder aus dem Kloster. Kloster ist für uns immer nur Session, ein paar Mal im Jahr. Wir fliegen da rein, wir fliegen da raus. Und wir erleben beide Höllen. Wir erleben die Hölle beim Eintritt und wir erleben die Hölle beim Austritt. Wir stellen fest, dass die eine Anhaftung oder die Anhaftung an die 10.000 Dinge da draußen, sinnliche Erlebnisse aller Art, wobei Gedankenkonstruktionen auch sinnliche Erlebnisse sind, Anhaftung an die Sinneswelt, dass das die eine Ursache für unser Leiden ist, dass aber das Anhaften an das Absolute, an das Einzige, an Samadhi beim Austritt genau das gleiche Problem darstellt. Fühlt sich um nichts besser an. Ist eigentlich sogar noch schlimmer. Weil wir, wenn wir diesen Samadhi oder diese Geistesruhe erreicht haben, die höher schätzen als das, was wir im Alltag erleben, was uns normalerweise wert und teuer ist. Das haben wir abgelegt, das ist mir, keine Ahnung. Geschmack von Schokolade ist nett, aber verglichen mit absolutem Samadhi ist das jetzt nichts. Deswegen kann ich den Schokoladengeschmack temporär viel leichter aufgeben als Samadhi. Samadhi ist viel wertvoller. Ein ruhiger Geist, und da habe ich ja lange dran gearbeitet, den möchte ich gerne beibehalten. Aber auch das ist eine Anhaftung. Und das ist offensichtlich ein Problem, was ganz viele Mönche damals in den Klöstern gehabt haben. Sie sind halt die ganze Zeit in dem Kloster gewesen, jahrzehntelang, mit 15 eingetreten oder so. War jedenfalls ein normales Alter. Warum auch immer, also vielleicht einfach auch nur, weil die Eltern hungrige Esser loswerden wollten. Aber sie haben ihr ganzes Leben im Kloster verbracht. Dieses Rausgehen in die Sinneswelt, die wir als Laien das zwangsweise immer wieder erleben, hatten die sehr lange Zeit nicht. Und sie hatten wirklich die Möglichkeit, so etwas wie Samadhi immer weiter zu pflegen. Im Kloster passiert nicht so viel. Man hat einen geregelten Ablauf, darauf kann man sich einstellen. Es gibt natürlich trotzdem Sachen, die einem gegen den Strich gehen. Zum Beispiel, wenn die falsche Person jetzt erster Mönch wird oder sowas. Oder wenn bei der Reihenfolge, wie man zum Doktor geht, nicht eingehalten wird, dass ich als erster gehe, weil ich am längsten beim Doktor bin. Das ist in Japan ganz streng geregelt. Also je nachdem, wie lange du Schüler bist, bestimmt sich dein Platz in der Reihe vom Doktor. Die ältesten Schüler ganz vorne. Und wenn jemand dir diesen Platz wegnimmt, auch wenn du Japaner bist, auch wenn du kein Ich hast, dann bist du wieder da. Aber das ist selten. Wir müssen uns in unserem Alltag viel häufiger mit solchen Situationen rumschlagen und das erleben. Wir kommen viel öfter aus unserem Samadhi raus. Das ist für uns nicht so einfach, ein gleichförmiges Leben zu leben, indem wir immer weiter ein Samadhi und eine Geistesruhe vertiefen können. Deswegen haben die Mönche tatsächlich das Problem, was wir wahrscheinlich weniger haben, ist, dass sie diese Geistesruhe, die sie über lange Zeit pflegen, dass sie das für das halten, worum es eigentlich geht. Immer ruhiger werden. Der Geist durch und durch ruhig wird. Die ganze Zeit ruhig ist. Das heißt, eine passive Form des Ertragens von allem letztlich und ein Geist, der total eingeschränkt ist, der nicht frei ist. Ein Geist, der dauernd unter Kontrolle ist. Wenn man sich das bei den Ochsenbildern anguckt, irgendetwas in der Mitte. Das zu trainieren, ist ganz bestimmt nicht falsch. Das ist auch Teil der Ochsenbilder. Aber es ist, wie gesagt, es ist nicht das Ende des Weges. Yakujo sucht jemand, der Meister eines neuen Klosters werden soll. Das heißt, er möchte nicht jemand, der daran haftet, dass es darum geht, dieses Absolute zu verwirklichen, möglichst viel Ruhe zu haben, einen ruhigen Geist zu haben, möglichst nichts zu tun. Und deswegen stellt er seine Frage. Ihr könnt das nicht einen Wasserkrug nennen, wie nennt ihr es dann? Wenn ich nur Samadhi übe, dann kann ich mit so einer Frage nicht umgehen. Wenn ich Koranarbeit gemacht habe, vielleicht. Aber wenn ich nur Samadhi geübt habe, dann hänge ich nur wie ein großes leeres Fragezeichen davor von dieser Frage. Aber es ist doch ein Wasserkrug. Oder, wie der Mensch sagt, aber das ist doch Baumstumpf, kann ich es auch nicht nennen. Samadhi gibt keine besondere Erkenntnis. Samadhi macht einfach den Geist ruhig, fährt ihn runter. Aber es kann den Geist auch stumpf machen. Und darum geht es nicht beim Zen. Es geht nicht darum, den Geist stumpf zu machen oder auf eine Nulllinie zu drücken, sondern den Geist frei zu machen. Der Geist soll sich frei bewegen und angemessen reagieren können. Was ist eine angemessene Antwort auf diese Frage? Ihr könnt das nicht einen Wasserkrug nennen. Wie nennt ihr das dann? Ganz bestimmt keine angemessene Antwort. Auch wenn Sikida sagt, so schlecht ist die Antwort des ersten Mönches gar nicht. Sehe ich anders. Ist zu sagen, Wasserkrug kann man das aber auch, Baumstumpf kann man das aber auch nicht nennen. Das ist eine Antwort, die gefangen bleibt in der Frage. Die Frage gibt vor, ihr dürft das keinen Wasserkrug nennen. Und was folgt daraus? Was mache ich dann? Muss ich es halt irgendwie anders nennen. Baumstumpf. Wie komme ich da raus? Ich komme da raus, indem ich eine Antwort gebe, die zeigt, dass ich nicht in dieser logischen Falle hängen bleibe. Dazu brauche ich einen aktiven Geist. Keinen Geist, der irgendwie im Samadhi rumhängt, sondern ein Geist, der spontan sofort reagieren kann. Isan stößt den Wasserkrug um. Kann man tun. Ich weiß nicht, ob ich diese Antwort so gut finde. Wenn mich jemand fragt, wie nennt ihr es? Ich schmeiß es einfach um. Weiß ich auch nicht, ob ich das angemessen finde. Wir wissen nicht, was Yakujo in dieser Situation gesehen hat, und wir wissen auch nicht genau, wie diese Situation sich abgespielt hat. Was ich vermute, was man hier nicht herauslesen kann, ist der zeitliche Faktor. Also, Yakujo stellt seine Frage, hält einen kurzen Vortrag, wir suchen einen Meister für den neuen Tempel und er stellt seine Aufgabe und wartet. Und die ganze Bande sitzt da rum. Die meisten sind zu heilig, um überhaupt etwas zu machen. Und irgendwann gibt der oberste Mönch seine Antwort, die total indirekt ist. Also erstmal bleibt sie im Rahmen der Logik der Frage. Es ist halt verboten, es Wasserkrug zu nennen. Also versucht er etwas anderes zu sagen. Vollkommen unfrei. Und wahrscheinlich auch nicht spontan. Wahrscheinlich war es so, dass er irgendwann gedacht hat, nachdem keiner sich gemeldet hat, ich bin hier der Obermönch, muss ich zumindest was sagen. Hat zumindest versucht. Isans Antwort war wahrscheinlich spontan. Vollkommen ohne Hindernis. Wenn ich in irgendeinem Samadhi war, dachte, was hast du gefragt? Sondern in dem Moment, wo die Frage auftauchte, hat er sie erledigt. Darum geht es letztendlich, diese Freiheit zu erlangen. Deswegen ist es wichtig, sich das klar zu machen, wenn wir Zen üben, auch wenn wir ein Session machen, auch wenn es wichtig ist, Samadhi zu üben, dass das nur ein Teil des Weges ist. Und dass wir diese Erfahrung benutzen, um uns darüber klar zu werden, dass wir in Wirklichkeit nicht gefangen sind von unseren alltäglichen Anhaftungen. Dafür ist Samadhi gut. Aber nicht zu glauben, dass Samadhi üben uns dauerhaft vor unseren Anhaftungen befreit. Wenn ich das glaube, dann mache ich aus Samadhi eine neue Anhaftung, die viel schlimmer ist als alle anderen. Gut, soweit erstmal. Vielen Dank.